Letztes Mal haben wir uns in der Reihe der messianischen Psalmen, also der Psalmen, die prophetisch auf Jesus Christus hinweisen, mit Psalm 22 beschäftigt. Diesem berühmten Kreuzespsalm, der die Kreuzigung Jesu über 1000 Jahre im Voraus bis in kleinste Details vorausgesagt hatte. Übrigens ist auch da noch nachträglich hinzuweisen, in der rabbinischen Literatur wurde Psalm 22 auch schon auf den Messias bezogen. Das ist also wichtig. Unsere Gegner sagen, ja, ihr Christen, ihr interpretiert im Nachhinein diesen Psalm auf die Kreuzigung. Aber im Judentum, und zwar im orthodoxen Judentum, in dem Jesus als Messias abgelehnt wird, da steht in dem rabbinischen Buch Pesikta Rabbati, da wird erklärt, dass hier der Messias spricht und dass er hier für die Sünden seines Volkes leidet. Das ist doppelt interessant, weil in diesem Psalm haben wir nichts davon gelesen, von stellvertretenden Leiden für Sünden. Wir haben ja nur im Psalm 22 über die Leiden des Herrn gelesen, wie er unter der Hand Gottes litt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und unter der Hand der Menschen, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Aber die Rabbiner haben in früheren Jahrhunderten diesen Psalm auf den Messias bezogen, der nicht nur leiden sollte, sondern stellvertretend leiden sollte. Und woher haben sie dieses Wissen über das stellvertretende Leiden? Also eigentlich nicht aus Psalm 22, denn das geht hier nicht so hervor. Aber aus welchem Kapitel? Aus Jesaja 53. Ein Kapitel, das sowieso die Rabbiner im Altertum ganz mit einer Selbstverständlichkeit ganz klar auf den Messias bezogen haben. Aber Psalm 22 wurde auch so verstanden. Und das gibt natürlich unserer Argumentation zusätzliches Gewicht, eben sogar im Judentum und sogar im Mittelalter, wo das orthodoxe Judentum sich ja schon längst ganz klar distanziert hatte davon, dass Jesus der Messias sein sollte, haben sie Psalm 22 gemäß ihrer Tradition auf den Messias bezogen. Und darum ist eben die Erfüllung in Jesus Christus umso eindrücklicher, denn genau das, was hier ausgesagt wird, hat sich ja im Detail in seinem Leiden im Jahr 32 auf Golgatha vor den Toren Jerusalems eben wortwörtlich erfüllt. Heute kommen wir zu Psalm 23. Wir lesen mal den Psalm zuerst durch. Und dann wollen wir uns mit der Beziehung zwischen Psalm 22 und 23 auseinandersetzen. Wer liest vor, bitte?
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Ja, also der berühmte Psalm 23, der von Gott als dem Hirten spricht. Warum behandeln wir diesen Psalm in der Reihe der messianischen Psalmen? hätte jemand ein Argument, das mich unterstützen könnte in meiner Wahl. Ja?
Jesus spricht doch immer von sich als der Hirte. Meine Schafe erkennen meine Stimme. Ich bin ihr Hirte.
Jawohl, also der Messias, als er gekommen war, hat sich ja ganz deutlich als der Hirte Gottes zu erkennen gegeben. Schlagen wir mal auf, Johannes 10, Johannes Evangelium. Ja, eigentlich spricht er über das Thema des Hirten schon ab Vers 1. Aber wir lesen jetzt nicht alles, können später aber darauf zurückkommen. Zum Beispiel Johannes 10, Vers 11. Wer liest?
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.
Jawohl. Und dann Vers 14 und folgende.
Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum ließ mich der Vater, wie ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen.
Jawohl, und noch Verse 27 bis 29.
Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen.
Jawohl. Ja, der Jesus stellt sich vor als der Hirte und dieses Thema entfaltet er sehr, sehr breit. Wie hat das gewirkt auf seine Zuhörer damals? Welche Verbindungen haben sie damit gemacht, wenn er spricht von dem Hirten? Welche Verbindungen zum Alten Testament?
Er hat sich zu Gott gemacht.
Ja, du denkst jetzt im Zusammenhang mit Psalm 23, wo es ja heißt, der Herr ist mein Hirte. Ja, also den Bezug zu Psalm 23 konnten sie herstellen, aber nicht nur.
Vielleicht der Bezug zu David, wenn David irgendwann Hirte war.
David, dem Gott ja verheißen hat, dass von ihm der Messias abstammen sollte, war Schafhirte und erst später wurde er König. Aber König nach dem Vorbild des Hirten, nämlich ein König, der sich um sein Volk kümmert und es pflegt, eben nicht wie ein Jäger. Nimrod, der erste Herrscher nach der Sintflut, war ein gewaltiger Jäger. 1. Mose 10 und auch der Gründer von dem Turmbau zu Babel, der Stadt Babel. Er war ein Jäger und so haben sich viele Herrscher eben als Jäger erwiesen, Gewaltherrscher. Aber das Ideal Gottes ist ein Herrscher wie David, der eben Hirte war und weiß, was es heißt, sich um die Schafe zu kümmern. Aber ich ziele in eine andere Richtung. Wo wird ihm, ja? Zum Beispiel, ja. Warum? Zacharja 11, erklärt zuerst. Also dort wird der schlechte und der gute Hirte vorgestellt, in Zacharja 11. Und dieser gute Hirte ist der Messias. Ja. Also die akustischen Verhältnisse hier sind jetzt ganz anders, das merkt man. Also jeder muss sich ein bisschen bemühen.
Sollen wir ein Mikro aufstellen? Geht es da hinten, kann man es verstehen oder ist es besser mit Verstärkung?
Ja, es könnte ein bisschen schärfer sein.
Also auch von mir her? Ja, also was wir sicher sofort machen könnten, wäre, dass diejenigen, die vielleicht vom Gehör her eher ein Problem haben, weiter nach vorne kommen. Also das wäre auch jetzt noch möglich. Aber geht es mit dem Mikro so schnell?
Machen wir weiter.
Ja. Also, wir lösen das Problem. Aber wichtig ist, dass man aus dem Publikum auch versucht, deutlich zu artikulieren, ein bisschen lauter spricht. Vielleicht wäre es auch nützlich, aufzustehen. Das hilft auch.
Ich glaube, das wird schon gehen von der Entfernung. Sprichst du?
Ja, ich versuche mal. Ja, man hört schon was, ne? Gut. Also, sehr wichtig, Sacharja 11, der Messias wird eben als Hirte bezeichnet. Schlagen wir mal auf, Sacharja 11. Werden wir aufschlagen, kann ich noch erklären. Eigentlich ist in Sacharja alles ein Block von Kapitel 9 bis 14. Aber dieser Block ist zweigeteilt. Die Kapitel 9 bis 11 sind für sich ein Teil und 12 bis 14. In beiden Abteilungen, kann man sagen, wird über den Messias gesprochen, aber in den Kapitel 9 bis 11 geht es ganz besonders um das erste Kommen Jesu und Kapitel 12 bis 14 um das zweite Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit. Also Sacharja 11, das ganze Kapitel handelt von dem Thema des Hirten, aber wir lesen in Vers 7 ein paar Verse. Liest jemand vor, bitte, aber laut und deutlich.
Was da stirbt, das sterbe. Was verschmachtet, das verschmachte. Und von den übrig gebliebenen fresse ein jeder des anderen Fleisch. Und ich nahm meinen Stab Huld und zerbrach ihn, um meinen Bund aufzuheben, den ich mit allen Völkern geschlossen hatte. Und er wurde aufgehoben am selben Tage. Und die Händler der Schafe, die auf mich achteten, erkannten daran, dass es des Herrn Wort war. Und ich sprach zu ihnen, gefällt's euch, so gebt her meinen Lohn, wenn nicht, so lasst's bleiben. Und sie wogen mir den Lohn dar, 30 Silberstücke. Und der Herr sprach zu mir, wirf's hin dem Schmelzer, ei, eine treffliche Summe, deren ich wert geachtet bin von ihnen. Und ich nahm die 30 Silberstücke und warf sie ins Haus des Herrn, dem Schmelzer, hin. Und ich zerbrach meinen anderen Stab, Eintracht, um die Bruderschaft zwischen Juda und Israel aufzuheben.
Ja, also hier spricht der Messias, der gekommen war, um sein Volk zu weiden. Aber die Herde wollte ihn nicht. Sie wurden seiner überdrüssig, haben wir gelesen. Und so hat die Masse des jüdischen Volkes den Messias Jesus abgelehnt. Und da hat er gesagt, gut, dann höre ich auf, auch auf euch zu weiden. Aber es gibt eine Gruppe, die wird unterschieden von der Masse. In Vers 11 heißt es, und er wurde gebrochen an jenem Tage, und also erkannten die Elenden der Herde, die auf mich achteten, dass es das Wort des Herrn war. Die Elenden der Herde, das waren die, die sich aus Israel wirklich zu dem Messias bekehrt hatten. Und also der Messias gibt dieses Volk auf und so kam es eben zur Katastrophe im Jahr 70, dass der Staat Israel zusammengeschlagen wurde und das jüdische Volk unter alle Völker zerstreut wurde. Da wurde diese Brüderschaft unter dem Volk aufgebrochen, Vers 14. Und ich zerbrach meinen zweiten Stab, die Bande, um die Brüderschaft zwischen Juda und Israel zu brechen. Das ganze Volk wird zerstreut in alle Welt. Diese Gemeinschaft wird aufgelöst. Und der Messias bekommt seinen Lohn, 30 Silbersekel. Es ist ja bekannt, dass Judas den Herrn für 30 Silberschekel überliefert hatte. Dann wollte er das Geld aber zurückbringen und hat es in den Tempel geworfen, den hohen Priestern, den führenden Priestern hin. Die wollten das aber nicht gelten lassen, Blutgeld im Tempel, und haben das benutzt. Es wurde einem Töpfer gegeben, um damit ein Grab für die Armen zu kaufen auf seinem Grundstück. Und so wird hier gesagt, es sei in das Haus Gottes geworfen worden, dem Töpfer hin. Also jeder Punkt hat sich so erfüllt. Das Volk wurde zerstreut ab dem Jahr 70 unter alle Völker. Der Hirte hätte sie eigentlich zusammengehalten, aber sie wollten ja den Hirten nicht. Und dann kommt als Gericht der falsche Hirte. Das ist der Antichrist, der noch kommen wird. Lesen wir Kapitel 11, Verse 15 bis 17.
Und der Herr sprach zu mir: Nimm dir noch einmal Gerät eines Hirten und verhalte dich wie ein törichter Hirte. Denn siehe, ich lasse einen Hirten im Land aufstehen. Um die verkommenen Tiere kümmert er sich nicht. Das Versprengte sucht er nicht, und das Zerbrochene heilt er nicht. Das Gesunde versorgt er nicht, aber das Fleisch des Fetten isst er und zerreißt sogar ihre Klauen. Wehe dem nichtigen Hirten, der die Schafe verlässt, das Schwert über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm verdorre, ja, verdorre, und sein rechtes Auge erlösche, ja, erlösche.
Ja, also das ist der Antichrist, weil Israel als Volk, ich spreche immer von der Masse, den Messias nicht wollte, lässt Gott eben den Antichristen kommen. Der Herr Jesus sagt in Johannes 5, Vers 45, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem Namen kommen wird, so werdet ihr ihn aufnehmen. Eine ganze Serie von falschen Messiassen sind in den vergangenen 2000 Jahren gekommen und haben viele, viele Juden verführt, durch die Jahrhunderte hindurch. Und zwar etwa 50 falsche Messiasse. Über 50 falsche Messiasse. Nach dem Kommen des Herrn Jesus. Aber der Schrecklichste kommt noch, und das ist dieser törichte Hirte. Der Antichrist wird Herrscher sein in Israel, und das Gericht Gottes ist aber über ihn angekündigt in Vers 17 in zwei Phasen. Das Schwert über seinen Arm. Er wird erfolgreich herrschen, bis dann zu Beginn der großen Drangsalszeit wird Syrien mit allen Verbündeten Israel vollkommen überrennen können. Und da muss er fliehen und verliert seine Macht, sein rechter Arm. Aber er hat einen Freund in Europa. Das ist der kommende Diktator über das neue Europa. Und die werden dann ihre Truppen verschieben nach Harmagedon. Und in Harmagedon, kann man nachlesen in Offenbarung 19, der Herr Jesus wird wiederkommen und wird dort das Tier, das ist der Diktator des neuen Europas, und den falschen Propheten, das ist der Antichrist, wird er vernichten, richten, indem sie lebendig in die Hölle geworfen werden. Und dann erfüllt sich dieses Wort: und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll gänzlich verdorren und sein rechtes Auge völlig erlöschen. Also dieser Grundsatz, wer den guten Hirten ablehnt, der ist eigentlich dazu bestimmt, in die Arme des falschen Hirten, des Verführers zu fallen. Und da sehen wir auch immer wieder Menschen, die vielleicht suchend sind für eine gewisse Zeit, aber doch nicht ernst machen mit dem Evangelium und mit der Bekehrung, dass die dann plötzlich auf irgendwelche absonderlichsten Verführer hineinfallen. Das ist ein Grundprinzip: wer die Wahrheit verwirft, der fällt in die Arme des Verführers. Also das ist der große Gegensatz: Christus, der Hirte, Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und der Antichrist, dieser törichte Hirte, der sich überhaupt nicht um die Einzelnen und ihre Nöte kümmert, wie wir gelesen haben. Aber es gibt noch viele andere Stellen, die über den Messias sprechen als Hirten. Schlagen wir auf, zum Beispiel Jeremia. Vers 10. Liest jemand vor?
Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sagt, wer Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde.
Also es geht hier um die Zerstreuung der Juden in alle Welt, aber die Verheißung wird gleich dazu gegeben, dass Gott dieses Volk wieder sammeln wird. Und schließlich wird er es hüten wie ein Hirt seine Herde. Also der Herr Jesus wird wiederkommen und wenn der Antichrist dann gerichtet sein wird, wird er die Herrschaft über sein Volk antreten als der wahre, als der gute Hirte. Und so gibt es viele weitere Stellen, zum Beispiel möchte ich noch hinweisen auf Hesekiel 36.
34 auch schon.
34 auch schon. Also, nehmen wir mal Hesekiel 37 meinte ich zuerst, Vers 24. Da wird der Messias, wird David genannt. Das war auch für die Rabbiner im Altertum eine klare Sache. Wenn so in der Zukunft gesprochen wird von dem Knecht David, dann ist, oder der König David, dann ist damit gemeint der große Sohn Davids, der Messias. Und David heißt der Geliebte. Der Jesus wird in Epheser 1, Vers 7 zum Beispiel genannt, der Geliebte. Wir sind angenehm gemacht in dem Geliebten. Also, wer liest? Hesekiel 37, Vers 24.
Und mein Knecht David wird König über sie sein, und sie werden allesamt einen Hirten haben. Und sie werden in meinen Rechten wandeln und meine Satzungen bewahren und sie tun. Und sie werden wohnen in dem Lande, das ich meinem Knechte Jakob gegeben, worin eure Väter gewohnt haben. Und sie werden darin wohnen, sie und ihre Kinder und ihre Kindeskinder bis in Ewigkeit. Und mein Knecht David wird ihr Fürst sein, ewiglich.
Ja, also auf welche Zeit bezieht sich das? Ja, das, auf ganz klar das tausendjährige Reich, wenn Israel eine endzeitliche Wiederherstellung erfahren wird. Ja, und sie werden wohnen in dem Lande, eben wieder zurückgeführt werden. Ahmadinejad meint zwar, die sollen doch alle auswandern und in Schleswig-Holstein einen Staat Israel gründen. Oder in Kanada. Ich bin gerade zurück aus Kanada. Es gibt wirklich unglaubliche, unbewohnte Weiten dort. Kein Problem. Aber Gott sagt, sie werden wohnen in dem Lande, das ich meinem Knecht Jakob gegeben, worin eure Väter gewohnt haben. Es gibt keine Alternative. Und sie werden das tun und werden dort unter der Herrschaft des Messias bleiben bis eben ans Ende. Es gibt keine Möglichkeit, diesen Ratschluss Gottes abzuändern. Und dann wurde schon gesagt, Hesekiel 34, da lesen wir, das ganze Kapitel handelt über schlechte Hirten, das heißt also falsche Volksführer unter Israel, über Israel und dann der wahre Hirte in der Endzeit. Hesekiel 34, Vers 23, bitte.
Ich will Ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der Sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll Sie weiden und der soll Ihr Hirte sein.
Noch ein bisschen weiter.
Und ich, der Herr, will Ihr Gott sein und mein Knecht David soll Fürst sein in Ihrer Mitte. Ich, der Herr, habe es gesagt.
will einen Friedensbund mit ihnen schließen und alle bösen Tiere im Land ausrotten, dass sie in der Steppe sicher wohnen.
Ja, und so weiter. Also ganz klar wieder, der Messias wird Hirte sein. Und nun kommen wir zurück zu Psalm 23. Wir haben in Johannes 10 gelesen, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und was haben wir gerade vor Psalm 23 gehabt für ein Thema? Die Kreuzigung Jesu. Also das ist eigentlich der gute Hirte im Psalm 22, der sein Leben lässt für die Schafe. Und wir werden dann später auf Psalm 24 kommen. Da wird eindeutig der Messias beschrieben in der Zukunft, wenn er regieren wird. Schlagen wir auf Psalm 24, Verse 7 bis 10. Lies das jemand vor, bitte. Jawohl, beim ersten Mal kam der Herr ja nicht, um zu kämpfen. Aber beim zweiten Mal wird er kämpfen, in Harmagedon. Und er wird kämpfen in Jerusalem, kämpfen in Edom und so weiter. Das ist der Herr, stark und mächtig im Kampf. Ja, weiter bitte.
Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit.
Jawohl. Da haben wir also den Herrn Jesus als Herrscher in der Zukunft. Und wir haben gesehen, wie Hesekiel 34, 36, Jeremia 31, Sacharja 11 den Messias beschreiben als den endzeitlichen Hirten. Nun, schlagen wir auf, im Neuen Testament, da haben wir einen ganz schönen Titel des Herrn Jesus als Hirten, gerade für die Zukunft. 1. Petrus 5. Im Zusammenhang geht es um Älteste in den Gemeinden, die einen Hirtendienst ausüben sollen, die Herde Gottes hüten sollen, nicht aus Zwang oder um schändlichen Gewinnes willen und so weiter, sondern als Vorbilder der Herde. Und wenn sie das tun, Vorbilder wirklich sind, dann gibt es einmal Belohnung. 1. Petrus 5, Vers 4. Bitte lesen.
Dann werde ich auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen.
Ja. Wenn der Oberhirte, oder andere Übersetzungen haben, der Erzhirte offenbar geworden ist, dann wird es einmal Belohnung geben für Älteste, die treu gedient haben. Nämlich Siegeskränze der Herrlichkeit werden sie bekommen. Aber hier wird der Herr Jesus, also bei seiner zukünftigen Erscheinung, Wiederkunft, wird er hier beschrieben als der Erzhirte, der Oberhirte. Und das passt natürlich wunderbar zu Psalm 24, wo wir eben diesen kommenden König beschrieben finden. Also Psalm 22, der gute Hirte, Psalm 24, der Oberhirte oder der Erzhirte. Und nun gibt es einen Titel für den Herrn Jesus und seinen Hirtendienst in der jetzigen Zeit an seinem Volk, in Hebräer 13. Schlagen wir mal auf. In dem Schlussgebet in Hebräer 13, Verse 20 und 21. Kann das jemand vorlesen, bitte?
Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten herausgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Glauben, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ja, also welchen Titel hat der Herr Jesus hier?
Den großen Hirten der Schafe.
Ja, und zwar geht es hier um den Herrn, der bereits gelitten hat und wieder auferstanden ist. Ja? Wenn der Herr Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann steht er vor seinem Leiden. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ja? Aber hier geht es um den Herrn Jesus als aus den Toten auferweckt durch den Gott des Friedens. Und er wird hier genannt der große Hirte der Schafe, der jetzt die Gläubigen vollendet, damit sie gute Werke tun können, damit sie Gottes Willen ausführen können, das tun können, was vor Gott wohlgefällig ist. Und das passt natürlich jetzt genau zu Psalm 23. Im Psalm 22, die Leiden des Herrn, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Psalm 23, der Auferstandene, wir haben ja letztes Mal in Psalm 22 die Auferstehung gefunden, nach all den Leiden kam die große Wende in Vers 21 bzw. 22, je nach Bibelausgabe, in der Mitte. Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Und dann fanden wir die Prophetie ab der Auferstehung Christi. Psalm 23 beschreibt den Herrn Jesus als den großen Hirten der Schafe, der eben in der heutigen Zeit sein Werk an seinem Volk tut. Und Psalm 24 ist dann eben der Oberhirte im tausendjährigen Reich. Und so sehen wir, gibt das eine Trilogie, also drei Psalmen, die inhaltlich ganz direkt miteinander verknüpft sind. 22, 23, 24. Das überrascht überhaupt nicht einen Bibelleser, der gewohnt ist, auf diese Verknüpfungen in den Psalmen zu achten. Viele denken, die Psalmen sind irgendwie zusammengestellt worden. Überhaupt nicht. Auch die Reihenfolge der Psalmen stand unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Auch schon die ganze Einteilung der 150 Psalmen in 5 Bücher von unterschiedlicher Länge. Also das erste Buch der Psalmen, das geht bis Psalm 41. Dann kommt das zweite Buch der Psalmen, Psalm 42 bis und mit 71. Dann kommt das dritte Buch und so weiter. Auch diese Einteilung in 5 Bücher ist kein Zufall, weil es effektiv inhaltlich Parallelen gibt zu den 5 Büchern Mose. Und darum hat man eben auch schon die Psalmen genannt, in Analogie zu den 5 Büchern Mose, der Pentateuch Moses, eben der Pentateuch Davids. Pentateuch heißt 5 Buch. Das 5 Buch von Mose, das 5 Buch von David, der ja die meisten Psalmen geschrieben hat. Also kein anderer Autor hat so viele Psalmen geschrieben wie er, so will ich sagen. Ja, also die Reihenfolge ist absolut Gott gewollt und geplant und wir müssen eben das Muster darin erkennen. Und das sehen wir so ganz schön jetzt am Beispiel dieser 3 Psalmen. Gut, jetzt wollen wir Psalm 23 etwas genauer anschauen. Im Hebräischen ist das Ganze viel knapper ausgedrückt. Nicht wahr? 5 Wörter. Der Herr ist mein Hirte. Paulus sagt in 1. Korinther 14, es ist nicht gut, wenn man in der Gemeinde in Fremdsprachen spricht, die Gemeinde nicht versteht. Es bringt nur Erbauung, wenn das auch übersetzt wird oder eben wenn es verstanden wird, was gesagt wird. Er möchte lieber 5 Wörter in verständlicher Sprache sagen, damit es auch Erbauung bringt. Und das wäre ein Beispiel. Der Herr ist mein Hirte. Ja. Das ist so ein Minimum an Erbauung. Und was da drin beinhaltet ist, das ist gewaltig. Aber auf Hebräisch ist das noch viel knapper. Da ist es einfach Adonai Roi. 2 Wörter. Herr, mein Hirt. Mein Hirt ist eben ein Wort auf Hebräisch. Roi. Das meine ist eben, das ist kein einzelnes Wort, das ist ein, ein Anhängsel an das Hauptwort. Adonai Roi. Ja, es steht nicht mal, der Herr ist mein Hirte. Adonai Roi. Herr, mein Hirte. Also, die Zeit ist gar nicht festgelegt. Man kann im Prinzip kann man auch denken, der Herr war mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr wird mein Hirte sein. Ist einfach die Tatsache, der Herr, mein Hirte. Ohne, dass das Zeitliche überhaupt hier eine Rolle spielt. Und man kann es aber ganz unterschiedlich betonen. Der Herr ist mein Hirte. Und dann drückt das eben aus, der Herr ist der, der sich kümmert um all meine Belange. Schafe sind ja Tiere, die sich selber nicht versorgen können. Die sind abhängig von Pflege. Alle Pflege, alle Fürsorge ist in ihm vereinigt. Der Herr ist mein Hirte. Aber man könnte auch lesen und betonen, der Herr ist mein Hirte. Und dann drückt man eben diese ganz persönliche Beziehung aus. Was nützt es, wenn jemand sagen kann, der Herr ist ein wunderbarer, großer Hirte, wenn ich sagen kann, aber ich stehe in Beziehung ganz persönlich zu diesem Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Aber man könnte auch betonen, der Herr ist mein Hirte. Eben nicht der Antichrist und nicht irgendein Guru oder irgendein Verführer in dieser Welt. Es gibt so viele schlimme, böse Hirten, nicht nur unter den religiösen Verführern, sondern auch unter den Politikern. Ja, die treten auch als solche auf, die eben das Wohl des Volkes suchen. Und wenn jemand in der Vergangenheit sagen musste, Stalin war mein Hirte, wehe dem. Aber hier steht ihm, der Herr ist mein Hirte. Und das ist das Entscheidende. Ja, für Herr steht im Hebräischen Yahweh. Das ist der Eigenname Gottes im Alten Testament, der gegen 7000 Mal vorkommt. Was bedeutet dieser Name eigentlich ganz genau? Ja, und es ist so, auf Hebräisch schreibt man ja die Konsonanten J, H, V, H. H, V, H ist eine Wortwurzel. Im Hebräischen sind praktisch alle Wörter zurückzuführen auf normalerweise dreikonsonantige Wurzeln. Also Wortwurzeln, die aus drei Konsonanten bestehen, das sind normalerweise Tätigkeitswörter, diese Wurzeln. Also praktisch alle Hauptwörter kann man so zurückführen. Darum ist es im Hebräischen auch viel einfacher, schnell herauszufinden, was eigentlich die Wortherkunft eines bestimmten Begriffs ist. Auf Deutsch ist das sehr schwierig, wenn jemand sagt Stier. Wir haben keine Ahnung, einfach so auf Anhieb, woher kommt das Wort Stier? Warum heißen Stiere Stiere? Gut, man kann dann nachschauen in einem Etymologie-Duden, der die Wortherkunft aufzeigt, aber im Hebräischen ist das ganz einfach. Hebräisch par, Stier, Wurzel, parar, niedertreten, annullieren, niederstampfen. Also der Stier, das ist eben der Niederstampfer. Und das war ja das Opfer für die Priester am Yom Kippur, ein Stier. Für das Volk waren es zwei Böcke, ein Stier. Und in Hebräer 9, im Zusammenhang mit dem Yom Kippur, wird dort gesagt, dass Jesus Christus gekommen ist zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Ja, dann hat diese ganze Etymologie schon seine Bedeutung. Der Stier ist der Niedertreter, der alles annulliert, niederstampft. Und der Herr Jesus ist das wahre Yom Kippur-Opfer, das gekommen ist, um die Sünde abzuschaffen durch sein Opfer. Ja, und so ist es eben auch ganz einfach mit dem Wort Yahweh. Die Wurzel, HVH, Hava, bedeutet Sein. Also, Yahweh ist der Seiende. Und darum wird eben von Gott selber der Name Yahweh gegenüber Mose erklärt, als Gott Mose erschien im Feuerbusch, 2. Mose 3. Mose stellt die Frage, wer bist du? Was ist dein Name? Und dann sagt Gott, Echje, Asher Echje. Ich bin, der ich bin. Und weil das Verbalsystem im Hebräischen ganz anders ist als im Deutschen, Echje kann bedeuten, ich werde sein. Oft ist das die Futurform. Aber das Wort drückt einfach aus, eine Handlung, die nicht abgeschlossen ist. Ja? Es gibt Wortformen, die bedeuten abgeschlossene Handlung, andere nicht abgeschlossene. Es ist die nicht abgeschlossene. Und im Prinzip kann diese Form manchmal auch verwendet werden, sogar für Vergangenheit. Und so könnte man theoretisch übersetzen, Echje, Asher, Echje, ich war, der ich war. Aber auch könnte man übersetzen, ich bin, der ich bin, ist richtig. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Aber man könnte auch übersetzen, ich werde sein, der ich war. Ich werde sein, der ich bin. Oder ich war, der ich bin. Ich war, der ich sein werde. Also es gibt 9 Möglichkeiten, das zu übersetzen. Aber dann kommt der Sinn klar heraus. Gott ist, ob in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft, er ist immer derselbe. Er ist diesem Wechsel von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht unterworfen wie wir. Alle Geschöpfe sind dem unterworfen. Pflanzen, Tiere, Menschen, das ganze Weltall, auch die Engel. In Daniel 10 kommt ein Engel mit 3 Wochen Verspätung zu Daniel. In Hiob 1 muss der Teufel erklären, auf die Frage, woher er komme, vom Umherwandern auf der Erde. Also er ist auch nicht überall gleichzeitig. Auch Engel, obwohl sie Geister sind und sich natürlich viel schneller bewegen können als wir Menschen, sind trotzdem Raum und Zeit unterworfen. Darum weiß der Teufel auch die Zukunft nicht. Und ich habe das Beispiel schon mal erwähnt, er wusste auch nicht bei der Fußball-WM, dass Italien gewinnen würde. Darum hat nämlich eine der berühmtesten Wahrsagerinnen hat gesagt, es wird Brasilien sein. Das war Italien. Er wusste das nicht, weil er auch Raum und Zeit unterworfen ist. Aber Gott ist es nicht. Gott ist der Ewige, er steht über allem. Man könnte sich das irgendwie so menschlich veranschaulicht so vorstellen, ein Tisch, auf dem verschiedene Dinge ausgebreitet sind. Das hier wäre die Schöpfung am Anfang, dann hier die Zeit der Auserwählung Israels, dann hier die Zeit der Gnade, hier das tausendjährige Reich, aber für Gott ist alles ausgebreitet wie auf einem Tisch. Er ist nicht diesem Wechsel der Zeit unterworfen. Und darum konnte er auch immer genau voraussagen, was kommen wird. Und so ist eben die Prophetie in der Bibel ein ganz entscheidender Beweis dafür, dass die Bibel Gottes Wort ist. Eben, dass die Bibel von jemandem kommt, der diesem Wechsel nicht unterworfen ist. Und darum ist die Prophetie der Bibel so perfekt. Und wir müssen unbedingt mehr Prophetie benutzen, gerade zum Evangelisieren. Die Menschen fragen, ja, wie kann ich wissen, dass die Bibel Gottes Wort sein soll? Ganz einfach. Schau die erfüllte Prophetie an. 77 Mal heißt es in Hesekiel, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn die Prophetie in Erfüllung geht. Oder es gibt Variationen, oder ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, und so weiter. 77 Mal. Also dadurch können wir Gott erkennen. Und nun David sagt, Yahweh Roi, der Ewige, der Unwandelbare, der über allem steht und nichts unterworfen ist, auch überall gegenwärtig ist, im ganzen Weltall, das ist mein Hirte. Das ist der, der sich um mich kümmert. Und darum kommt dann eben diese Gewissheit, mir wird nichts mangeln. Auf Hebräisch noch viel knapper. Lo echsar. Und das heißt schon, mir wird nichts mangeln. Adonai, roi, lo echsar. Das ist übrigens ganz typisch für die hebräische Poesie. Ein Drittel der Bibel ist Poesie. Sie ist ganz knapp gehalten. Im Deutschen hat man ganz andere Ideale für Poesie. So blumig und weitschweifend, wie es geht, ja? Im Arabischen ist das noch viel schlimmer. Aber im Hebräischen ist das ganz, ganz knapp ausgedrückt. Das ist das Typische. Und es ist ja so, dass auch die Sprüche erklären, dass der Weise eben wenig Worte macht. Ja, wenn Leute viel schwatzen, dann ist Vorsicht geboten. Und wenn sie versuchen, mit vielen Wörtern und Gerede einen zu überzeugen, der Weise, der braucht nicht viel zu sagen, aber er muss die Fakten sagen. Adonai roi lo echsar. Der Herr, mein Hirt, nichts wird mir mangeln. Ja, ist bis dahin eine Frage?
Aus dieser Ewigkeitsperspektive Gottes konnte ja Gott auch die Opfer im Alten Testament, die unter dem Alten Bund geschehen sind, auf Jesus beziehen, oder?
So ganz genau, ganz genau.
So in Hebräer steht es.
Du meinst die Hebräer 10, die Stelle, dass eben diese Opfer alle ein Schatten waren auf die zukünftigen Dinge, die Christus bringen sollte. Ja, genau. Ganz genau. Für uns Menschen war das ein Unterschied, eben Vergangenheit und Zukunft, für Gott aber nicht. Und für uns Menschen hat er darum diese Vorbilder früher gegeben auf Christus hin, als Hinweis auf ihn. Genau. Noch etwas? Ja, dann noch ganz kurz der zweite Vers. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. David wohnte ja in seiner Jugend in Bethlehem. Bethlehem liegt genau am Rande der judäischen Wüste. Ganz fruchtbar. Darum heißt es auch Bethlehem Ephrata. Also Bethlehem heißt ja schon Brothausen, auf gut Deutsch. Beth, Haus, Lechem, Brot. Brothausen. Und Ephrata, das war der Zusatzname, der dieses Bethlehem von einem Bethlehem in Galiläa unterschied. Bethlehem Ephrata, das heißt, Ephrata heißt fruchtbar. Also das fruchtbare Brothaus. Aber von dort aus ging David mit den Schafen in die Wüste Judäa, die während etwa 8 Monaten genügend Nahrung liefert für Schafherden. Und gerade in der Winterszeit, das ist die Regenzeit von Oktober bis Anfangs April, da kann eben die Wüste richtig aufblühen, da können grüne eben Teppiche entstehen mit vielen Blumen. Er lagert mich auf grünen Auen. Das Wort lagern ist interessant, wie das übersetzt ist in der englischen Übersetzung. Weiß das jemand? King James. Er lagert mich. Wie heißt das dort? Liest niemand regelmäßig King James. He causeth me to lay down. Also, eigenartig übersetzt, ja? Er veranlasst mich, niederzulegen. Und das ist eben eine Spezialität im Hebräischen. Ich habe erklärt, alles ist zurückzuführen auf diese 3 konsonantigen Wurzeln. Aber jetzt kann man wunderbar Zusammensetzspiel machen mit diesen Wurzeln. Es gibt da verschiedene Wortstämme. Indem man einfach diese Wurzeln ein bisschen abändert, dann kann man aus einem Aktiv, zum Beispiel ich wasche, dann kann man dann ein Passiv bilden, ich werde gewaschen. Ja? Und dann kann man mit ein bisschen Variation, kann man daraus einen Intensivstamm machen. Also wo die Handlung eben ausgedrückt wird, dass es eine intensive, kräftige Handlung ist. Und dazu wieder ein Passiv. Und dann gibt es noch einen Wortstamm, das ist der Veranlassungsstamm. Ein bisschen wird das Wort geändert, dann bedeutet es, man veranlasst jemand das und das zu tun. Und dazu wieder ein Passiv. Und dann gibt es noch den Reflexivstamm und im Prinzip eigentlich noch viele weitere Stämme, die aber weniger oft verwendet werden. Das ist typisch für die semitischen Sprachen. Auch im Arabischen ist das so. Also zum Beispiel Katal heißt töten. Ein konkretes Beispiel, ja? Q-T-L, Katal, töten. Aber Passiv, Nigdal. Man hängt einfach ein N davor an. Nigdal, das heißt getötet werden. Kittel, das heißt ermorden. Kuttal, das heißt ermordet werden. Hikdil, jetzt hängt man einfach ein H vorne an. Hikdil, das bedeutet veranlassen, dass jemand tötet. Hokdal, hängt man einfach ein H wieder davor an. Spricht aber dann Ho aus. Hokdal, jemand wird veranlasst zu töten. Und dann Hitkatel, hängt man einfach noch HT davor an. Hitkatel, ich töte mich selbst. Ja, also so funktioniert Hebräisch. Und hier, der langen Rede kurzer Sinn, verwendet David eben diesen Hif'il, diese Kausativform. Eben, er veranlasst, dass ich mich niederlege. Und das ist ein wunderbarer Vers für solche, die vor dem Herzinfarkt stehen. Und einfach nicht wissen, wie sie zur Ruhe kommen könnten. Ja, das ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Man weiß, man muss das, ich weiß nicht wie. Der Herr veranlasst, dass jemand einfach mal abliegen muss. Das kann auch im Krankenbett sein, ja. Das aber sehr heilsam sein kann. Eben um diese Ruhe, die wir einfach nicht anders nicht bekommen, zu bekommen. Also das ist sehr schön ausgedrückt, sehr komisch eigentlich in der King James, he causeth me to lay down. Er veranlasst mich niederzulegen. Aber ganz tiefsinnig und entspricht wirklich dem hebräischen Text. Ja, wenn wir schon von Wasserquellen und grünen Auen gehört haben, dann machen wir jetzt unsere Erfrischungspause.
Moschee, dürfte ich was anderes fragen?
Ja, gerne, eine Frage.
Zurzeit sind ja die Ältestenwahlen, also im November in den Gemeinden. Und für mich wäre mal wichtig zu wissen, gibt es eine Stelle in der Bibel, dass Frauen sich nicht aufstellen lassen sollen?
Für die Ältestenschaft in der Gemeinde?
Ja.
Ja. Also, es ist so, dass der Herr Apostel eingesetzt hat unter seinen Jüngern.
Ja.
Und das waren nur Männer.
Ja.
Obwohl die Bibel ausdrücklich spricht über Jünger und Jüngerinnen.
Ja.
Also, Nachfolger des Herrn waren Männer und Frauen, aber Apostel, die Zwölfe, waren nur Männer, die eine ganz besondere Autorität vom Herrn bekommen haben, im Blick für ihren Dienst für Israel, darum 12 Apostel, entsprechend den 12 Stämmen Israels. Und dann der Apostel Paulus als Apostel für die Heidenvölker. Aber nie eine Frau. Die Apostel, die haben Älteste eingesetzt. Und der Apostel Paulus gibt dann auch Anweisungen, welches die Voraussetzungen sein müssen für Älteste. Und das kann man nachlesen in Titus 1 und 1. Timotheus 3. Und da wird gesagt, der Älteste soll Mann einer Frau sein. Er soll seiner Familie gut vorstehen und so weiter. Es wird einfach nur über Männer gesprochen. Und so war das auch eigentlich in der ganzen Kirchengeschichte gar keine Frage. Aber heute im 20. und 21. Jahrhundert mit dem Aufkommen des Feminismus, der ganz bewusst als Ideologie die Ordnungen Gottes in der Natur, in der Schöpfung durchbrechen will, ist das alles in Frage gestellt worden. Und der Feminismus ist ja nun eine viele Jahrzehnte alte Ideologie, aber die Zeit ist schon längst gekommen, wo diese Ideologie auch Eingang gefunden hat unter den Christen, die sich zur Bibel bekennen. Und das ist eigentlich eine endzeitliche Katastrophe. Eben, dass die Schöpfungsordnung durchbrochen wird. Und was will der Feminismus? Er will alles aufbrechen, alle Ordnungen, die Gott eben in die Schöpfung hineingelegt hat. Letztlich auch die Aufhebung der Ehe. Und die Zerstörung der Ehe ist auch ein Ziel des Feminismus. Und damit auch sogar die Beziehung von Mann und Frau. Denn der Feminismus behauptet, die Geschlechter sind eigentlich austauschbar. Und von daher erklärt sich eben auch, dass im Schlepptau des Feminismus kommt eben die ganze Homosexualität. Alles wird zerstört, was Gott in seinem Wort eben als Ordnung hineingelegt hat. Und da müssten eigentlich die Alarmglocken läuten, wenn wir merken, dass diese Ideologien schon längst in den Gemeinden Eingang gefunden haben. Ja, so als Kurzantwort.
Vielen Dank.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Da gibt es auch irgendeine Stelle, ich weiß nicht, was für Aufgaben beschrieben werden,
ja.
Wo gesagt wird, es sollten keine jungen, hübschen Frauen sein, auch keine jungen Witwen oder so, sondern alte, gesetzte Frauen, die länger Mitglieder in der Gemeinde sind, die für solche Aufgaben tragen. Ich weiß nicht, wo es
Nein, Sie spielen an auf 1. Timotheus 5. Da geht es um die Witwen, die verzeichnet werden sollen, wenn sie nicht jünger sind als 60 Jahre, wenn sie der heiligen Füße gewaschen haben, wenn sie Kinder auferzogen haben und so weiter. Es geht also um die Unterstützung von Witwen in der Gemeinde, und zwar Unterstützung, die ihnen als Recht zugesprochen werden. Also eine solche Witwe, die diese Punkte erfüllt, hat ein Anrecht, dass die Gemeinde sie unterstützt. Es gibt auch andere Personen in der Gemeinde, die können unterstützt werden, aber nicht, weil sie ein Recht haben. Aber da ist es nicht Barmherzigkeit, sondern ein Anrecht. Aber da geht es um Witwen, und es wird aber erklärt, jüngere Witwen, die sollen wieder heiraten. Das ist, ja. Also geht es nicht um einen Dienst. Aber was der Diakonendienst anbetrifft, da spricht die Bibel auch über Frauen. Zum Beispiel wird die Diakonin Phoebe in Römer 16 von Paulus empfohlen. Da geht es also um praktische Dienste in der Gemeinde. Aber es geht nicht um eine Aufgabe, die eben auch Führung beinhaltet. Und das war in Gottes Plan immer, dass der Mann die Führung haben soll. Und darum geht das eben aufs älteste Amt, nicht für eine Frau. Ja?
Unterstützt du denn, dass Älteste aus der Gemeinde gewählt werden?
Ja gut, das ist noch ein anderer Punkt. Wie kommt es überhaupt zu den Ältesten? Es ist so, es gibt nur drei Stellen im Neuen Testament, wo es geht um das Thema der Einsetzung von Ältesten. Das ist Apostelgeschichte, ich gebe schnell die Stellen an. Apostelgeschichte 14, Vers 23. Paulus, der Apostel Paulus und Barnabas, sie wählen Älteste in den Gemeinden. Dann die zweite Stelle ist Titus 1. Wo Titus als Abgesandter des Apostels Paulus beauftragt wird, in jeder Stadt in den Gemeinden auf Kreta Älteste anzustellen. Das ist Titus 1, Vers 5. Und schließlich Apostelgeschichte 20, da spricht Paulus zu den Ältesten von Milet, die er als Aufseher anspricht. Schluss, Älteste sind Aufseher. Das ist sind die gleichen Personen. Und da sagt er in Apostelgeschichte 20, Vers 28, der Heilige Geist hat sie als Aufseher gesetzt, die Gemeinde Gottes zu hüten. So kommen wir wieder zum Thema des Hirten zurück. Also, Apostel bzw. Abgesandte der Apostel wählen Älteste, setzen Älteste ein. Der Heilige Geist setzt Älteste ein. Jetzt haben wir ein Problem. Nie wird erklärt, dass die Gemeinde die Ältesten wählt. Also die Autorität wird nicht von unten her eingesetzt, so wie in der Demokratie, sondern die Autorität wird von oben eingesetzt. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Und der Herr Jesus der als Mensch sich Gott unterstellt hat, hat Apostel eingesetzt. Und die Apostel wieder haben Leute abgeordnet, wie zum Beispiel einen Titus, die dann Älteste einsetzen sollten. Ja, also die Autorität wird von oben nach unten eingesetzt und nicht von unten nach oben. Aber jetzt heute haben wir das Problem, Apostel gibt es keine mehr. Denn die Apostel hatten ja keine Nachfolger, sonst wären wir Katholiken. Denn die glauben ja an die apostolische Sukzession. Die sagen, die Päpste seien alle direkte Nachfolger von Petrus. Nein, die Bibel spricht ganz klar von den Aposteln, aber von keiner Nachfolge der Apostel. Und so haben wir diese Möglichkeit nicht mehr. Aber der Heilige Geist ist immer noch da, der Älteste einsetzt. Nun kann natürlich jeder kommen und sagen, also ich weiß mich berufen vom Heiligen Geist für das Ältestenamt. Da muss man überhaupt nichts glauben. Denn dann kann man sagen, ja, 1. Timotheus 3 und Titus 1 sagen uns sehr deutlich, wie die Eigenschaften eines Ältesten sein sollen. Und wenn jemand diese Eigenschaften ausweist, ist das eigentlich ein Erweis dafür, dass er effektiv vom Heiligen Geist qualifiziert ist für diesen Dienst. Und so muss die Gemeinde ihn eben aufgrund dessen anerkennen. Das ist natürlich dann nicht das Gleiche wie eine Wahl, einfach demokratisch. Aber es ist doch etwas, was die Gemeinde eben erfordert. Das haben wir in 1. Thessalonicher 5. Da steht in Vers 12: Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennet. Und das gleiche Wort erkennen bedeutet auch anerkennen. Also erkennen, anerkennen. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennet oder anerkennet, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Also die Gemeinde muss offene Augen haben, um zu merken, wer hat diese Eigenschaften des Ältesten und wer tut diesen Dienst eigentlich schon längst. Das geht nicht, dass einer kommen kann, also ab nächsten Montag werde ich dann Ältester sein. Nein, der muss schon längst ein Interesse gehabt haben, dass er einzelnen Geschwistern, die zum Beispiel Mühe haben in der Gemeinde, nachgeht und sie ermutigt, Seelsorge betreibt. Es muss jemand sein, der überhaupt schon ein Vertrauen hat in der Gemeinde, wo Leute auch zu ihm gehen, ohne dass er zu ihnen kommt, mit ihren Nöten zu ihm kommen. Also eine moralische Autorität hat, bereits diesen Dienst tut, und dann muss die Gemeinde ihn erkennen. Aber es geht nicht darum, ja, eine Mehrheit hat abgestimmt, Herr Müller soll Ältester werden. Der hat sich nie um die Geschwister gekümmert. Das war ein so guter Manager. Aber das ist nicht die Qualifikation für die... Natürlich hat er dann die Aufgabe zu führen, aber es muss ein geistlicher Führer sein.
Aber wenn der jetzt zum Beispiel als solcher erkannt wird und er wird aufgestellt, wie man das heute macht,
ja,
zu der Wahl, und der will nicht. Es gibt ja etliche Brüder, die sagen, nö, sie wollen nicht in der Gemeindeleitung arbeiten, hätten aber vielleicht die Qualifikation.
Ja gut, aber dann muss man auch sagen, haben sie bereits auch das nicht erfüllt, was 1. Thessalonicher 5 sagt, dass ihr die erkennet, die unter euch arbeiten und vorstehen. Also dann machen sie auch keinen solchen Dienst.
Muss nicht unbedingt sein, denke ich. Denn in der Gemeindeleitung zu sein, ist ja schon noch eine andere Herausforderung, als wenn ich so als Gemeindeglied diese Art Dienst tue.
Ja gut, aber 1. Thessalonicher 5, 12 sagt ja, sie sollen die anerkennen, die unter ihnen arbeiten und vorstehen. Das sind also bereits Leute, die diesen Dienst schon tun, ohne dass allgemein bekannt ist, das ist nun ein Ältester. Aber es kristallisiert sich immer mehr heraus, der hat die Qualitäten als Ältester, gewinnt auch das Vertrauen der Gemeinde und dann steht eben nichts mehr im Weg, dass so jemand eben auch anerkannt wird. Das ist wirklich ein Ältester und der hat eben in der Gemeinde ein führendes Wort zu sagen.
Die Grundlage der man es dann erkennen.
Ja klar, eben. Dann, wird das, dann verkommt es zu einem politischen, demokratischen Führungssache. Und es ist eben eine geistliche Sache, wo der Heilige Geist eben so etwas in einem Menschen wirken muss, dass er diesen Dienst tun kann. Ja, wollen wir doch noch zurück zu Psalm 23. Aber ich denke, das ist gut. Also kann man auch weiterhin manchmal zwischendurch Fragen bringen, die nicht direkt das Thema betreffen. Aber hier betrifft es eigentlich das Thema. Denn wir haben ja auch gesehen, dass die Ältesten in 1. Petrus 5 einen Hirtendienst tun, entsprechend eben dem Hirtendienst des Herrn Jesus, der Oberhirte genannt wird, beziehungsweise der große Hirte der Schafe. Also wir haben bereits gehört von dem Lagern auf grünen Auen. Dann, er führt mich zu stillen Wassern. Es gibt in der judäischen Wüste die reißenden Wadis. Und die sind ja ganz gefährlich. Also da haben schon viele Menschen den Tod gefunden. Aber der Hirte führt seine Schafe nicht hin zu solchen Winterbächen, die eben gefährlich sind, sondern da, wo Wasser steht, ruhig, und es hat sich auch, der Dreck hat sich bereits absenken können, ja, das sind diese stillen Wasser, wo sie ohne Gefahr eben nicht nur essen können, wie auf den grünen Auen, sondern auch trinken können. Dann Vers 3, er erquickt meine Seele. Eigentümlich, wie macht ein Hirte, es geht ja immer um das Bild des Hirten, wie erquickt ein Hirte die Seele eines Schafs? Hat jemand da eine Idee?
Da muss man erstmal den Begriff Seele überhaupt erklären.
Ja gut, machen Sie das gleich. Jawohl.
Ja. Andere sagen wieder, ja, Seele, das sind die Gefühle, die Gedanken, die Art und Weise.
Also ist ja so, dass auch auch von Tieren wird gesprochen, von einer Seele. Zum Beispiel in 1. Mose 1, wenn Gott die lebendigen Wesen im Wasser erschafft, dann ist es wörtlich Nefesh Chaya, lebendige Seelen. Und es sind eigentlich ganz speziell die Tiere, die auch Blut haben. Die werden bezeichnet als lebendige Seele. Und das sind eigentlich auch Tiere, die eben Empfindung zeigen. Und das ist natürlich bei einem Schaf der Fall, bei einer Ziege der Fall, genauso gut wie bei einem Hund. Also die Seele ist eigentlich das Leben, aber das Leben, das auch eine gewisse, ein gewisses Bewusstsein beinhaltet, ja, und damit eben auch Gefühle. Und jetzt wird hier gesagt von dem Schaf in der Herde, er erquickt meine Seele. Wie kann ein Hirte das tun bei Schafen?
Ja, allein schon, wenn durch seine Nähe, dass er da ist und auch vielleicht ein freundliches Wort spricht.
Ja, also die Tiere sprechen auf das an, auf diesen freundschaftlichen, liebevollen Umgang. Und es ist auch so, dass Schafe unter Umständen können die auf den Rücken fallen, und zwar manchmal in solchen Situationen, wo sie dann absolut nicht mehr die Möglichkeit haben, sich auf die Beine zu richten. Und die zappeln, das beschreibt übrigens Keller in seinem Buch sehr schön, das ist ganz, wirklich zu empfehlen, ganz, ganz tolles Buch. Ein Schafhirte, wie heißt es genau, der Titel? Psalm 23, ein Schafhirte studiert Psalm 23, so etwa.
Mein Leben mit den Schafen weiß ich genau.
So, danke. Also von Keller. Und er erklärt, wie das er eben so erlebt hat, die Schafe zappeln wild, versuchen, aber es klingt ihnen nicht. Und dann hören sie auf und werden wie depressiv. Und dann kommt der Hirte, der sie eben umwendet und wieder auf die Beine bringt. Und dann kommt das Leben wieder, die Depression vergeht. Ja gut, das Interessante ist, ganz wörtlich steht hier nämlich im Hebräischen, Nafshi Yeshovev, meine Seele wendet er zurück oder kehrt er zurück. Ja, und das ist effektiv so, dass das Schaf muss gedreht werden, steht es wieder auf den Beinen und die natürliche Fröhlichkeit kommt wieder zurück. Ja, also da können wir sehr schöne Anwendung machen, wenn eben ein Gläubiger zu Fall kommt. Und ein wahrer Gläubiger wird immer unglücklich, wenn er sündigt. Und der Herr Jesus tut den Dienst an den Seinigen, damit sie zur Einsicht kommen, dass sie auf einem falschen Weg sind. Und gerade das Unglücklichsein, das ist schon eine Wirkung des Herrn, damit ein Gläubiger wieder zurückkommt. Und der Jesus bewirkt diese Umkehr nach 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und so kommt die Freude des Heils auch wieder. Aber es entspricht ganz genau diesem, er wendet meine Seele um. Aber sinngemäß ist es eben richtig, er erquickt, belebt meine Seele. Ja, da hinten wollte jemand was fragen.
Das steht genau in der arabischen Bibel.
Ja.
Der Umkehrung.
Oh ja.
Ja. Bedeutet, ich bin in die andere Richtung gegangen und mich...
Meine Seele wird gedreht, ja.
Das ist genau in Arabisch zwei Worte.
Ja, das ist so übersetzt, eben wie es im Urtext steht, ja.
Warum erquickt meine Seele? Quicken, das bedeutet bewegt, oder?
Ja.
Ich weiß nicht,
belebt.
Bewegt meine Seele.
Oder? Belebt. Oder wir sagen im Englischen, genau quick heißt schnell, lebendig, quickly. Von daher kommt eben, das ist das Gleiche im Deutschen, das ist miteinander verwandt, Englisch und Deutsch, eben erquicken heißt beleben, wieder neues Leben, neue Freude hineingeben. Ja, es ist natürlich so, Arabisch ist halt sehr, sehr nahe von Hebräisch, weil es verwandte Sprachen sind und im Deutschen muss man das anders ausdrücken, sonst versteht man das gar nicht. Ja, noch etwas? Ja.
Allein die Schöpfung eigentlich, wenn man betrachtet, wenn man bedenkt, wie schön die Schöpfung ist, das ist ja eigentlich auch eine Erquickung.
Ja, genau. Aber genau durch alles, was der Herr an Freundlichkeiten uns schenkt, eben beglückt er unsere Seele. Und das sollen wir auch aus seiner Hand nehmen. Das Buch Prediger behandelt ganz besonders dieses Thema, wie Gott all die natürlichen Dinge, die er in seine Schöpfung gegeben hat, eben gegeben hat, dass der Mensch das mit Dankbarkeit aus der Hand des Schöpfers nimmt. Und dann kann man sogar ganz alltägliche Dinge wirklich genießen. Die Menschen, die genießen ohne Gott, die haben es schwer. Weil sehr schnell vergeht der Genuss an allen möglichen Dingen. Aber selbst wenn man Essen aus der Hand Gottes nimmt, kann man das Essen ganz anders genießen, als es ein Gottloser genießt. Das ist effektiv ein Unterschied. Und das Buch Prediger zeigt das ganz genau, indem es in Prediger 3 heißt, wer kann genießen ohne ihn? Ja? Wer kann den wirklichen Genuss haben, der eben nie überbordend ist, sondern weiß, wo die Grenzen sind, ganz genau. Und dann ist der Genuss ein wahrer Genuss und nicht etwas Selbstsüchtiges, das letztlich eben nur zu einem Kater führt. Ja, gehen wir weiter. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Was ist das, ein Pfad der Gerechtigkeit?
schmale Weg.
Ja, aber wieso heißt der Pfad der Gerechtigkeit? Ist eigentlich ganz einfach. Das heißt nichts anderes als der richtige Weg. Er leitet mich auf dem richtigen Weg. Es ist so, im Hebräischen gibt es ganz wenig, relativ wenig Adjektive. Also Eigenschaftswörter. Und das ist kein Problem, weil man es anders ausdrückt. Man drückt es aus mit einem Hauptwort. Also der Pfad der Gerechtigkeit. Das ist der richtige Weg. Und der richtige ist ein Eigenschaftswort. Aber auf Hebräisch sagt man, der Pfad der Gerechtigkeit, das ist der richtige Weg. Oder das Wort seiner Macht in Hebräer 1. Das ist typisch hebräisch ausgedrückt im griechischen Text. Das heißt, das mächtige Wort. Der Sohn seiner Liebe, Kolosser 1, Vers 12. Das heißt, der geliebte Sohn. Aber selbst im Neuen Testament haben die Schreiber oft diese Ausdrucksweise genommen, weil sie noch ein bisschen würdiger tönt. Ja? Der Sohn seiner Liebe, das ist einfach noch viel würdiger als nur sein geliebter Sohn. Oder dass der Herr Jesus als ewiger Sohn Gottes alle Dinge hält, das ganze Weltall hält, durch das Wort seiner Macht, anstatt nur durch ein mächtiges Wort. Durch das Wort seiner Macht. Aber das ist ganz typisch hebräisch. Und wenn man das mal weiß, kann man viele Wörter besser, viele Ausdrücke besser verstehen im Bibeltext. Da muss man sich nur überlegen, so, jetzt, wie sage ich das mit einem Eigenschaftswort? Der Weg der Gerechtigkeit, der richtige Weg. Ja. Also, er führt auf dem richtigen Weg. In der Wüste Judäa gibt es so viele Wege. Aber das ist jeweils toll, wenn ich eine Gruppe nach Israel führe. Nächstes Jahr habe ich vor, übrigens zweimal das zu machen. Im April, nur so als Vorankündigung, damit man es schon planen kann. Im April und Ende September, Anfang Oktober. Je etwa 9 Tage. Ja, da fahren wir zum ersten Mal mit dem Bus durch die judäische Wüste. Und die Leute sehen diese Hügel, aber keiner käme auf die Idee, diese unzähligen Wege auf den Hügeln zu sehen. Das sehen sie einfach nicht. Man sieht nur das, was man schon weiß, was man erwartet. Das ist oft so. Und dann erkläre ich, seht ihr dort überall diese Wege? Ja. Ja, es gibt doch überall so kleine Wege, ein Weg unter dem anderen. Plötzlich sehen sie das. Die Hügel sind voller Wege. Und zwar kommen diese Wege von den wilden Tieren in der Wüste. Die gehen auf ganz bestimmten Wegen und fressen die Pflanzen ab. Und natürlich auch die Schafe und Ziegen der Beduinen. Die gehen dann auch auf diesen Weg lang. Und so ist es voll. Aber diese Wege sind gefährlich für ein Schaf, das seinen eigenen Weg geht. Weil die gehen rund um den Hügel rum. Aber mit solchen Wegen kommt es nie mehr nach Hause. Also die Wege führen irre. So wie es in Jeremia heißt, die Hügel haben mein Volk irre geführt. Eine Anspielung auf all den Götzendienst, den Israel die kanaanitischen Höhenkulte, die sie nachgeahmt haben, auf den Hügeln. Aber das kommt eben von der Sprache dieser Wege in der Wüste, die Schafe irreführen. Also ein Schaf für sich allein hat so viele Wege, 1000 Wege, aber es ist nicht so, dass alle Wege nach Jerusalem führen und nach Bethlehem. Das ist einfach nicht wahr. Der ewige Spruch von alle Wege führen nach Rom, ja? Frei abgewandelt. Nein, es braucht den Hirten, der dem Schaf genau zeigt, wo durch, bis es wieder zur Schafhürde kommt. Und so sagt David, ihr leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit, auf dem richtigen Weg, um seines Namens willen. Welcher Name ist da gemeint?
Gottes
Name. Wie?
Gottes Name.
Welcher Name? Was hat das zu tun mit dem richtigen Weg, mit dem Weg der Gerechtigkeit?
Weil er uns ja seine Gesetze gegeben hat.
Ja, aber warum gerade Jahwe? Es gibt noch einen Namen, der viel naheliegender wäre. Das heißt, der Ewige rettet. Der Gerechte. Frau Pilatus hat doch jemanden abgesandt während des Prozesses und hat ihm gesagt, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn viel habe ich im Traum gelitten um seinetwillen. Die hat Albträume gehabt, Frau Pilatus, in der Nacht zuvor. Und hat ihren Mann noch so gewarnt, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Gebt die Stelle an. Der Herr Jesus wird im Neuen Testament 7-mal genannt, der Gerechte. Ja, das passt. Er führt mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Eben dieser richtige Weg ist eben der Weg, wo man in der Gerechtigkeit Gottes lebt. Und darum ist natürlich der Ausdruck Weg der Gerechtigkeit ist besser als nur der richtige Weg. Ich möchte das nie ändern in meiner Bibel. Der Weg, der Pfad der Gerechtigkeit bedeutet eben der Weg, wo ich nach Gottes Gerechtigkeit und Maßstäben leben kann. Da führt er mich um seines Namens willen, eben weil er der Gerechte ist. Matthäus 26. Vers 19. Habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten. Und dann im gleichen Kapitel, Vers 24, sagt Pilatus, indem er seine Hände wäscht, ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Und so 7-mal. Vielleicht noch eine Stelle gebe ich an, 1. Johannes 2, Vers 1. Jesus Christus, der Gerechte, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Der Gerechte. Ein wunderbarer Name. Also, er führt mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und jetzt, auch wenn ich wanderte im Tal des Todes Schattens, führt dich nichts Übles, denn du bist bei mir. Was ist das Tal des Todes Schattens jetzt konkret für das Schaf? Aber das Tal. Ja, nun, es lohnt sich eben mal, die Wüste Judäa zu erleben und vielleicht auch eine Wanderung zu machen. Und da gibt es eben tief eingeschnittene Täler, Wadis. Und da sind eben die Schatten, die dunklen Schatten, das Normale. Ja? In dieser heißen Wüste, alles von der Sonne erleuchtet, aber diese tiefen, schmalen Täler, wo die Schatten darüber fallen, und die sind sehr gefährlich für Schafe. Aber Hirten müssen auch durch solche Wadis hindurch und müssen den Schafen helfen, über Felsblöcke hinweg und so weiter. Ganz gefährlich, aber es gibt solche Abschnitte im Leben des Schafes, genauso wie es sie gibt im Leben von uns Menschen, von uns Gläubigen. Also da, wo die Dunkelheit des Todes über uns kommt, nahe an uns herankommt. Und David sagt, sogar dann fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Das betont, der Herr ist mein Hirte. Ja? Denn du bist bei mir. Und zwar sind es zwei Dinge, die ihn trösten. Sein Stecken und sein Stab. Wozu ist das Stecken da? Wozu der Stab? Ja?
Das Stecken ist für die wilden Tiere und der Stab ist für die Herde, um die einzelnen Schafe, die sich von der Herde abgewandt haben, wieder zur Herde zurückzuführen.
Ja, also der typisch lange Hirtenstab. Ja, ob jetzt gebogen ist, das muss nicht sein, aber es muss ein langer Stab sein. Und der Stecken, das ist ein Knüppel, um die wilden Tiere zu erschlagen. David hat mit Löwen und mit Bären gekämpft, erklärt der König Saul in 1. Samuel. Und dafür war eben auch dieser Knüppel wichtig. Und der Stab hat verschiedene Funktionen. Eine Funktion, die verschiedene Male in der Bibel erwähnt wird, ist die Funktion des Zählens. Wenn die Schafe zurückkommen am Abend in die Schafhürde, über die Eingangsöffnung hält der Hirte seinen Stab und dann zählt er jedes Mal, wenn ein Schaf unter dem Stab hindurchgeht. 1, 2, 3, 4, 5. Bis 99. Ja? Wenn eines verloren gegangen ist. nach Lukas 15. Ja, also ich gebe mal die Stellen an. In Jeremia 31, können wir kurz abschlagen. Nein, es ist 33. 33, Vers 13. Liest jemand?
In den Städten des
Landes, in den Städten der Spitzela und in den Städten des Negev, auf dem Land Benjamin und in der Umgebung von Jerusalem und in den Städten Judas sollen die Schafe wiederum unter den Händen dessen vorübergehen, der sie zählt.
Jawohl, unter den Händen des Zählers vorüberziehen. Und dann dazu schlagen wir auf 3. Mose 27. Vers 32.
Was den ganzen Zehnten von Rindern und Schafen betrifft, von allem, was unter dem Hirtenstab hindurchgeht, soll jeweils das zehnte Tier dem Herrn heilig sein.
Jawohl. Da haben wir den Ausdruck, unter dem Stab hindurchziehen. Jedes Zehnte soll heilig sein. Der Stab ist eben das Mittel, um die Schafe zu zählen. Und so bedeutet dein Stecken und tröstet mich, der Herr ist stärker als alle meine Feinde. In Epheser 6, Vers 10 und folgende wird gezeigt, dass Satan und die Dämonen unsere Feinde sind. Aber der Herr Jesus ist stärker. Es gibt viele Leute, die betonen, wie stark, unglaublich stark sie sind. Ja? Und wie sie geistliche Kampfführung führen können. Das ist es nicht. Wir müssen uns im Klaren sein, wie stark der Herr ist, der Hirte. Und wie er die Feinde schlägt. Und das tröstet uns. Der Herr ist stärker und der Stab bedeutet, ich bin unvergesslich. Sogar dann, wenn ich das Gefühl habe, wo ist der Herr, hat er mich vergessen. Warum greift er jetzt nicht ein? Dein Stab, sie trösten mich. Ich darf wissen, ich bin gezählt, der Hirte vergisst mich nie. Und dann, wir sind ja eigentlich am Ende unserer Zeit, aber noch ganz kurz zu Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Das hebräische Wort für Tisch, Shulchan, bezeichnet ursprünglich von der Wortherkunft her ein Fell, das man am Boden ausbreitet. Also das erste ist gar nicht die Bedeutung von einem Tisch mit Beinen. Shulchan ist einfach der Ort, wo man isst, am Boden. Ja? Du bereitest vor mir einen Tisch, bedeutet also für ein Schaf, dass der Hirte eben die Weide, da wo man essen kann, bereit macht, indem er eben auch aufpasst, wenn es da giftige Kräuter gibt, dass er die vorher entfernt und so einen Bereich, wo die Schafe dann abfressen sollen, bereitstellt. Er bereitet den Tisch für die Schafe in dieser Weise. Angesichts meiner Feinde, es gibt zwar gefährliche Tiere, die eine Bedrohung sind für die Schafe, aber er ist da, mit seinem Stecken. Und dann können die Schafe diese präparierte Wiese, Weide, eben einfach benutzen. Sich genießen, auch wenn Gefahren da sind. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Es gibt gewisse Krankheiten bei Schafen, aber auch anderen Haustieren, die entstehen durch Insekten, die ihre Eier in den Nasenbereich ablegen. Und diese Würmer entwickeln sich und gehen dann hinauf bis ins Gehirn. Man kennt also ganz schlimme Konsequenzen, wie Tiere dann wahnsinnig werden können, wenn es so weit kommt. Und es gibt eine ganz einfache Methode für Hirten, indem sie Olivenöl nehmen und die Nasen einstreichen. So können sie sie schützen vor diesen Krankheiten. Und so wird eben der Kopf gesalbt. Ja? Also, das ist auch eine Aufgabe des Hirten, der mich schützt vor Wahnsinn. In Psalm 91 heißt es, bei der Menge meiner Gedanken in meinem Inneren erfüllten deine Tröstung meine Seele mit Wonne. Also manchmal können die Gedanken so verrückt spielen, dass es nur noch dreht. Und da darf man eben als Gläubiger erfahren, wie der Herr eingreifen kann. Er salbt mein Haupt mit Öl. Mein Becher fließt über. Auch das kann man in Israel erklärt bekommen, ganz konkret. Wie sieht der Becher von Schafen aus? Es war üblich, dass man so Steinblöcke aushöhlte, um dort hinein das Wasser zu gießen in den Schafhürden. Und das ist ein Trinkbecher, kann man sagen, für die Schafe. Aber wenn ein Hirte dann Wasser hineingießt, dann gießt er nicht so ein wie wir in unsere Tasse, sondern in allem Überfluss. Ja? Kommt es nicht darauf an, ob ein bisschen mehr oder weniger. Und darum sagt er, mein Becher fließt über. Der Hirte gibt ihm Überfluss. Und so sagt der Herr Jesus in Johannes 10, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und dass sie es in Überfluss haben. Und schließlich, für wahr, Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn auf immer da. Was ist das Haus des Herrn?
Tempel.
Ja, eigenartig. Was hat der Tempel zu tun mit Schafen? Sehr viel. In Johannes 10 spricht doch der Herr Jesus über den Hof der Schafe. Das ist das gleiche Wort, das gebraucht wird auch für die Vorhöfe des Tempels. Auf der Nordseite gab es im Tempel in Jerusalem ein Tor, das hieß die Tür der Schafe, das Schaftor, durch das eben die Schafe hineingeführt wurden. Und jetzt haben wir aber nicht die Zeit dazu. Es gibt viele Stellen, die beschreiben eigentlich den Tempel als ein Schafhof. Und die Menschen, die da hineingehen, als Schafe. Ich verweise nur mal auf Psalm 100, der so bekannt ist. Jauchzet dem Herrn ganze Erde, dienet dem Herrn mit Freuden, kommet vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennet, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Ja, ein wichtiger Satz für die Evolutionisten. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Sein Volk und die Herde seiner Weide kommt in seine Tore mit Lob, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Das Volk wird gesehen als eine Schafherde, das in den Schafhof des Tempels kommt. Und so vergleicht also David die Schafhürde mit dem Haus Gottes. Wörtlich heißt hier, ich werde wohnen im Haus des Herrn auf Länge der Tage. Und so drückt das eben auch diese Gemeinschaft, die wir mit dem Herrn haben können, in seinem Haus schon heute aus. Heute ist die Gemeinde der Tempel Gottes. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? So ist die Gemeinde der Ort, wo wir als Gläubige zu Hause sein können, da wo Gott eben auch sich zu Hause fühlt. Da wo zwei oder drei zu mir, zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und natürlich haben wir als Gläubige den zukünftigen Aspekt, dass wir einmal im Haus des Vaters in Ewigkeit wohnen werden. Johannes 14, Vers 2. Und das Haus des Vaters ist ja in Johannes 2 der Ausdruck für den Tempel. Und Johannes 14 ist es der Ausdruck für den Tempel im Himmel. Also das ist der Ausblick des Gläubigen der geführt wird von dem Herrn Jesus heute, dem großen Hirt der Schafe. Er wohnt jetzt schon im Haus des Herrn, aber wir werden ewig wohnen im Haus des Herrn im Himmel. Und dann kommt nächstes Mal Psalm 24, der Oberhirte im tausendjährigen Reich. Und so vielleicht als Ankündigung, ich will dann erklären, dass Psalm 24 jeweils gelesen wurde, gesungen wurde im Tempel am Sonntag. Und das heißt, als der Herr Jesus als König nach Jerusalem einritt am Palmsonntag, haben sie genau diesen Psalm gesungen, wo es heißt, erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, das einziehe der König der Herrlichkeit. Also das war ein Volltreffer, dass dieser Psalm gesungen wurde an diesem Tag, am Palmsonntag. Und dann werde ich zeigen, wie alle anderen Psalmen, die an den weiteren Wochentagen gesungen wurden, eben genau übereinstimmen mit dieser Woche von Palmsonntag bis zur Auferstehung. Also, da werden wir dann die anderen sechs Psalmen noch dazu nehmen. Und das ist ganz, ganz eindrücklich in den Evangelien. Konzentriert sich nämlich ein Drittel aller vier Evangelien, beschäftigt sich mit dieser Woche. Ich habe das mal ausgezählt, alle Verse. Da war ich überwältigt. Über 30% beschäftigt sich nur mit einer Woche. Und diese Woche entspricht ganz schön diesen sieben Wochen Psalmen, wo der Herr das alles durch sein Kommen damals erfüllt hat. Und dann werden wir auch noch sehen, im Land Israel, in den Synagogen, wurde an jedem Tag ein Abschnitt aus 1. Mose 1 gelesen. So klar war es, oder? Jeder Schöpfungstag. Und wir werden dann sehen, wie zwischen den sieben Schöpfungstagen und diesen sieben Wochentagen ab Palmsonntag wie das genau direkte Übereinstimmungen gibt. Also wirklich zum Staunen über den Reichtum des Wortes Gottes. Also nächstes Mal wäre das im Dezember. Und jetzt wollen wir noch beten und dann erklärt Peter noch, wie es geht nächstes Mal mit dem Spezialthema.